Mittler zwischen Gott und den Menschen. Wenn du auf der einen Seite die Menschen hast und auf der anderen Seite Gott, so sagt die Schrift, es gibt nur einen einzigsten Mittler. Wenn Paulus hier sagt, damit ich priesterlich am Evangelium Gottes diene zu den Nationen, so hat das nichts damit zu tun, dass er Mittler ist, sondern dass er das Evangelium ihnen darbringt in der priesterlichen Art und Weise, in der Genauigkeit und in dem, dass, wie es im Text weiter heißt, lass uns den Text verknüpfen. Also, ich lese nochmal diesen Vers. Dass ich ein Diener Jesu Christi für die Heiden sein soll, der priesterlich dient am Evangelium Gottes, damit das Opfer der Heiden wohl annehmbar werde, geheiligt durch den Heiligen Geist. Also, wie der Priester damals es mit den Opfern zu tun hatte, dieses Bild bringt Paulus rüber und sagt, auch ich bin als ein Apostel eingesetzt worden, der priesterlich dient, damit das Opfer der Nationen angenehm werde. Gott hat damals das Opfer ganz klar geboten. In Hesekiel 36, Vers 13 heißt es, du sollst den Herrn täglich ein einjähriges, makelloses Lamm als Brandopfer zurichten. Es ging im Opfer darum, dass es makellos ist. Und hier sagt Paulus, damit das Opfer der Nationen angenehm werde. Damit das Opfer der Nationen makellos wird. Im Alten Testament lesen wir trotzdem, obwohl Gott das angeordnet hat, eine makellose Darbringung des Opfers, lesen wir in Jesaja 6, Vers 20. Was soll mir der Weihrauch von Saba und das köstliche Gewürzrohr aus fernem Land? Eure Brandopfer sind mir nicht wohlgefällig und eure Schlachtopfer sind mir nicht angenehm. Obwohl es makellose Tiere sein sollten, spricht Gott, diese Opfer sind mir nicht angenehm. Und in Psalm 40, Vers 7, Opfer und Gaben hast du nicht gewollt. Brandopfer und Sündopfer hast du nicht verlangt danach. Komisch, er hat es doch geordnet. Warum sagt denn die Schrift so? Wisst ihr, weil es im Grunde genommen nicht so vollkommen ist, wie es sein sollte. Der gleiche Psalm, ich hatte davor eine Phrase absichtlich ausgelassen, im gleichen Psalm, Vers 7, Kapitel, Psalm 40, Vers 7, heißt es so, Opfer und Gaben hast du nicht gewollt, Ohren aber hast du mir bereitet. Und im Neuen Testament der Hebräerschreiber, er erklärt das sofort, was das bedeutet. Ohren hast du mir bereitet, einen Leib hast du mir bereitet. Brandopfer und Sündopfer hast du nicht verlangt. Da sprach ich, siehe, ich komme, in der Buchrolle steht von mir geschrieben, deinen Willen zu tun, mein Gott, begehre ich. Und dein Gesetz ist in meinem Herzen. Hier hat schon Gott im Alten Testament bei diesen Opfern klargemacht, welche Opfer er tatsächlich haben möchte. Also um welche Opfer es wirklich geht, was Gott wirklich angenehm ist. Und diese Auswahl wird nicht groß werden. Sie fällt nicht groß aus. Es gibt nur ein einziges Opfer, das tatsächlich Gott wohlgefällig ist. Ihr Lieben, wenn es hier heißt, dass die Paulus in den Dienst gestellt wird, um priesterlich am Evangelium Gottes zu dienen, damit das Opfer der Nationen angenehm werde. So gibt es nur einen einzigen Weg, wie dieses Opfer der Nationen wie dieses Opfer der Nationen Gott angenehm sein kann. Und das ist durch das, was hier im Psalm schon beschrieben wird. Ein Leib hast du mir bereitet. Ich komme, in der Buchrolle steht von mir geschrieben, deinen Willen zu tun. Das trifft auf einen einzigen zu und auf Jesus Christus allein. Wie es im Hebräerbrief heißt, Hebräer 9, Vers 9, dieses, und dann zeigt er auf die Opfergaben im Tempel, in der Stiftshütte, dieses ist ein Gleichnis für die gegenwärtige Zeit, in welcher Gaben und Opfer dargebracht werden, die, was das Gewissen anbelangt, den nicht vollkommen machen können. Es geht immer, Gott hat das Ziel gehabt, vollkommen zu machen, und die können den nicht vollkommen machen, der den Gottesdienst verrichtet. 10 Vers 1, denn weil das Gesetz, warum das so ist, denn weil das Gesetz nur ein Schatten der zukünftigen Heilsgüte hat, nicht die Gestalt der Dinge selbst, so kann es auch mit den gleichen alljährlichen Opfern, die man immer wieder darbringt, die hinzutreten, niemals zur Vollendung bringen. Hätte man sonst nicht aufgehört, Opfer darzubringen, wenn die, welche den Gottesdienst verrichten, einmal gereinigt kein Bewusstsein von Sünde mehr gehabt hätten? Stattdessen geschieht durch das Opfer alle Jahre eine Erinnerung an die Sünden. Denn unmöglich kann das Blut von Stieren und Böcken Sünden hinwegnehmen. Wer kann es wegnehmen? Wie viel mehr, 9 Vers 14, wie viel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist als ein makelloses Opfer Gott dargebracht hat, eure Gewissen reinigen von toten Werken, damit ihr dem lebendigen Gott dienen könnt. Und 10 Vers 14, denn mit einem einzigen Opfer hat er die für immer vollkommen gemacht, welche geheiligt werden. Ihr Lieben, wenn es um das vollkommene Opfer geht, wenn Paulus die Nationen in einen vollkommenen Zustand reinstellen möchte, dann ist Schritt Nummer 1 immer Jesus Christus. Und wir, wenn wir vollkommen sein möchten, dann ist es immer durch Christus Jesus. Also Schritt Nummer 1 ist Christus, Schritt Nummer 2 ist dann in Christus Jesus. Und das ist klar, hier geht es um ein geistliches Opfer. Paulus möchte nicht die Heiden dazu bringen, dass sie auch anfangen, tatsächlich zu opfern, also Tiere zu opfern oder geschweige sonst irgendwas anderes zu opfern. Es geht um ein geistliches Opfer in Christus Jesus. Wie es im ersten Brief Petrus heißt, Kapitel 2, Vers 5, so lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum, ein geistliches Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Und wisst ihr, hier wird uns der dritte Schritt aufgezeigt. Wir haben das erste, wenn es um ein makelloses Opfer geht, immer erstmal Christus, und dann sind wir in Christus, und dann führt es zu einem geistlichen, zu einem Opfer, die Gott wohlgefällig sind. Das ist Schritt Nummer 3. Das möchte ich nochmal kurz auslassen, sondern hier nochmal klarstellen, dass das Zweite ist, dass wir in Christus Jesus hineinplatziert werden, wie es in Galater 3, Vers 26 heißt, denn ihr alle seid durch den Glauben Söhne Gottes in Christus Jesus. Wenn du eins geworden bist mit Christus, ihr seid Söhne Gottes in Christus Jesus, und dann gilt auch dein vollkommenes Opfer. Und jetzt nochmal zu diesem Vers von 1. Petrus 2, Vers 5. So lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Also der Weg geht durch Jesus Christus und dann zu diesen geistlichen Opfern. Wenn Paulus hier spricht, damit die Opfer der Nationen angenehm werden, so ist das der einzigste Weg. Angenehme Opfer, das ist das Ziel. Aber es ist immer erstmal Christus, dann wir in Christus und dann erst der dritte Schritt, dass der Christ aktiv wird, dass die Opfer, die Dinge, die er macht, Gott wohlgefällig sind. Viele Menschen gehen sofort zum Schritt Nummer 3 und legen ihre ganze Konzentration auf Schritt Nummer 3, dieses Wohlgefälligens, dieses Wohlgefälliges, in diesem wohlgefälligen Opfer. So, gehen sofort zu Schritt Nummer 3 und ihre ganze Lehre basiert auf diesem Schritt Nummer 3 und man lässt das Einzigste, wie man wohlgefällig wird, aus. Ihr Lieben, Schritt Nummer 3 ist keineswegs zu unterlassen und muss immer und immer wieder betont werden. Hier geht es dann um das wohlgefällige Opfer, um die Heiligung, um ein heiliges Leben, dass ein Kind Gottes heilig leben soll. Und ich möchte einen Satz prägen. Gott rechtfertigt niemand, den er nicht auch heiligt. Ich wiederhole es, Gott rechtfertigt niemand, den er nicht auch heiligt. So etwas gibt es nicht, dass einer gerechtfertigt wird, dass er in Christus Jesus hineinplatziert wird, dass er in Christus Jesus ist und nicht geheiligt wird. Es ist eine Sache, diejenigen, die Gott rettet, die er gerecht spricht, die er rechtfertigt, die heiligt er auch. Ich erinnere euch an Johannes 12, Vers 36. Johannes 12, Vers 36. Jesus sagt, ich bin als ein Licht in die Welt gekommen. Also rein als ein Licht, als ein Zeuge, als ein Hinweis für Gott, als etwas, was Sünde wegnimmt. Also wo Licht ist, ist keine Finsternis. Jesus sagt, ich bin als Licht in die Welt gekommen, damit jeder, der an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibt. Die Finsternis aus deinem Leben wird weggeräumt werden. Genau das Gleiche, sagt Epheser 2, Vers 10. Denn wir sind seine Schöpfung, erschaffenen Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Wir haben die alte Schöpfung. Gott hat die alte Schöpfung gemacht und hingestellt und ihnen das Gesetz gegeben. Auf der anderen Seite sind wir die neue Schöpfung. Wir sind geschaffen worden zu guten Werken. Das ist untrennbar. Aus diesem Grund, wenn Paulus hier sagt, dass er das Opfer der Nationen wohl angenehm machen möchte, dann ist es ganz exakt durch diesen Weg, dass er die Gemeinden, dass er Kinder Gottes belehrt, es gibt nur ein einziges Opfer, das Gott wohlgefällig ist. Und ein jeder muss in dieses Opfer hinein platziert werden. Und in diesem Opfer, da gilt das Werk des Geistes, das Werk Gottes. Und das könnte man auch bezeichnen, das ist das Heilswirken des Heiligen Geistes. Gott überlässt niemanden einfach dem Zufall. Gott rettet dich nicht und lässt dich dann einfach laufen. Das wird nicht dem Zufall überlassen, sondern dieser Zufall heißt der Heilige Geist. Und der Heilige Geist wirkt in einem jeden. Ich lese diesen Vers nochmal. Dass ich ein Diener Jesu Christi für die Heiden sein soll, der priesterlich dient am Evangelium Gottes, damit das Opfer der Heiden wohl annehmbar werde, geheiligt durch den Heiligen Geist. Verstehen wir jetzt diesen Ausruf in Vers 17? Also darf ich mich in Jesus Christus der Sache Gottes rühmen. Man kann sich der Sache Gottes rühmen. Liebe Römer, also die Gemeinde in Rom, Gott hat euch zubereitet, Gott hat euch zugerüstet, Gott hat mich als Werkzeug zugerüstet, er hat mir das Evangelium anvertraut, ich bin mit dem Evangelium rausgegangen, das Evangelium hat gewirkt, das Evangelium hat Frucht gebracht, ihr seid zu einem neuen Leben gebracht worden und der Heilige Geist ist jetzt in euch am Wirken. Ist das nicht klar, dass ich mich der Sache Gottes zu rühmen habe, was Gott an euch gemacht hat, was Gott an mir gemacht hat und was Gott an allen anderen Nationen überall das Gleiche machen wird? Gott hat das Werkzeug zugerüstet. Deswegen habe ich dieses drüber geschrieben, über diese Verse. Und jetzt kommen wir zu dem Einsatz dieses Werkzeugs. Wie kommt dieses Werkzeug in den Einsatz? Als erstes möchte ich die Baustelle aufzeigen in Vers 18, wo dieses Werkzeug zum Einsatz kommt. Vers 18, denn ich würde nicht wagen, von irgendetwas zu reden, das nicht Christus durch mich gewirkt hat, um die Heiden oder die Nationen zum Gehorsam zu bringen, durch Wort und Werk. Also der Einsatzplatz dieses Werkzeugs ist der Gehorsam der Nationen. Der Gehorsam der Nationen. Diejenigen, die früher nicht Kinder Gottes waren, die sind jetzt Kinder Gottes geworden. Diejenigen, die früher Götzendiener gewesen sind, die sind jetzt Anbeter Gottes. Diejenigen, die früher einfach nur für sich gelebt haben, auf sich konzentriert waren, diejenigen sind jetzt konzentriert auf Gott, auf die Ehre Gottes. Sie leben in einem ständigen Bewusstsein der Wiederkunft des Herrn Jesus. Also, es ist der Gehorsam der Nationen. Menschen, die in den Einklang Gottes gebracht wurden, das ist die Baustelle, wo dieses Werkzeug zum Einsatz kommt. Also, wer hat dieses Werkzeug in seiner Hand? Denn ich werde nicht wagen, etwas von dem zu reden, was Christus nicht durch mich gewirkt hat. Das Werkzeug hat einer in der Hand, der Christus heißt. Er ist der Mächtige. Nicht Paulus ist derjenige. Nicht Paulus ist derjenige, der sich selbst in der Hand hat und große Dinge gemacht hat. Aus diesem Grund rühmt sich Paulus nicht, sondern er macht deutlich, denn ich werde nicht wagen, etwas von dem zu reden, was nicht Christus durch mich gemacht hat. Hier geht alle Ehre zu Christus hin. Ich möchte euch an ein Beispiel erinnern, wo es, wir haben hunderte von diesen, aber wo es so klar gezeigt wird, um welche Ehre es geht und dass man es versteht und dass auch wir verstehen, was Paulus hier meint. Nicht ich habe gewirkt, sondern Gott. Ihr kennt Gideon. Ihr kennt, wie Gideon berufen wurde. Ihr wisst, dass Gideon gegen die Midianiter antreten sollte. Gideon sammelt Leute zusammen, um gegen die Midianiter zu kämpfen. Und es wird gesagt, dass die Midianiter so viele waren wie Sand am Meer. Sie kamen in das Tal und sie füllten das Tal wie Sand am Meer. Und jetzt sammelt Gideon, der den Auftrag von Gott bekommen hat, hinzugehen, um zu kämpfen, sammelt er Leute. Und er hat gute 32.000 Leute gesammelt, also sogar noch mehr. Und Gott sagt ihm Folgendes: Gideon, ihr seid zu viel, dass ich euch helfen könnte. Hä? Ihr seid zu viel, dass ich euch helfen könnte. Die Midianiter sind wie Sand am Meer. Geh hin und sage dem Volk, wer Angst hat, soll zurückgehen. Wer irgend Bedenken hat, dass er nicht zurückkommen würde, geht zurück. Und wisst ihr, wie viele Leute zurückgegangen sind? 22.000. Es waren immer noch 10.000 übrig und Gott sagt, ihr seid viel zu viel, dass ich euch helfen könnte. Bring sie zum Bach und da wisst ihr, wie es ausgeht, es bleiben nur noch 300 übrig. Und dann sagt Gott, okay, mit 300 Mann gegen wie Sand am Meer, da kann man was machen. Um etwas klar zu machen, nicht ihr seid es, und das hat Gott in dieser Geschichte Gideon gezeigt, damit ihr nicht auf die Idee kommt, dass ihr das wart. Das ist, was Paulus hier klar machen möchte. Nicht, dass ihr auf die Idee kommt, ich, der große Apostel, ich würde es nicht wagen, von irgendetwas zu reden, was nicht Christus durch mich gewirkt hat. Also, es ist vollkommen auf Christus gerichtet. Christus war es, der gewirkt hat. Christus war derjenige, der dieses Werkzeug in der Hand gehalten hat. Also er hat sich hinter diesem Werkzeug gezeigt. Selbstverständlich, das Werkzeug selber war der Apostel gewesen. Gott wirkt durch seine Kinder. Gott will es so. Gott hat auch an manchen Stellen selber gewirkt, dass er einfach seine Boten geschickt hat. Ihr wisst das beim Gericht, beim Pharao, da hat er einfach seine Engel geschickt. Ihr wisst das in 2. Könige, Vers Kapitel 19, in der Geschichte von Hiskia, da hat Gott direkt Engeln geschickt. Aber in den meisten Fällen hat es Gott gefallen, Menschen zu senden. Und so hat er auch als Werkzeug gebraucht, den Apostel Paulus. Wie hat er dieses Werkzeug gebraucht? Was wird uns hier gesagt? Ich lese den Vers nochmal. Denn ich werde nicht wagen, etwas von dem zu reden, was nicht Christus durch mich gewirkt hat, zum Gehorsam der Nationen. Also, wir haben gesehen, die Baustelle, es geht um den Gehorsam der Nationen, also um das wohlgefällige Opfer und nichts anderes. Wir sehen, das Werkzeug selber ist Paulus, wir sehen den, der wirkt, das ist Christus. Und jetzt heißt es, zum Gehorsam der Nation durch Wort und Werk, wie er das gemacht hat, wie dieser Wirkende, wie Christus das gemacht hat, und zwar durch Wort und Werk. Und wenn der Satz hier nicht weitergehen würde, so könnten wir annehmen, dass durch Wort und Werk einfach bedeutet, der Apostel hat gepredigt, also er hat geredet, das ist durchs Wort und durchs Werk, er hat dementsprechend gelebt. Ja? Also die Werke, die Taten, das Leben des Apostels hat die Worte unterstrichen, nicht durchgestrichen. Das ist mit Sicherheit nicht wegzudenken und mit Sicherheit korrekt. Aber der Text geht weiter und zeigt, dass es nicht an erster Stelle darum geht, dass die Worte und Werke des Apostels einander nicht widersprochen haben, sondern es geht darum, Vers 19, ich lese am besten nochmal im Zusammenhang, Vers 18 und dann Vers 19, denn ich würde nicht wagen, von irgendetwas zu reden, was nicht Christus durch mich gewirkt hat, um die Heiden zum Gehorsam zu bringen, durch Wort und Werk, in der Kraft von Zeichen und Wundern, in der Kraft des Geistes Gottes. Also, wie hatte derjenigen das Werkzeug geführt? Durch Wort und Werk in der Kraft des Geistes Gottes. Das Werkzeug wurde geführt in Wort und Werk in der Kraft des Geistes Gottes. Also, sowohl wie das Wort war in der Kraft des Geistes Gottes, so auch das Werk, was er gemacht hat, war in der Kraft des Geistes Gottes. Das ist, was er hier deutlich machen möchte. Es war nicht einfach nur sein Wort, seine Predigt, sondern es war in der Kraft des Geistes Gottes. Und eine beste oder eine sehr gute Illustration dieses finden wir. Es geht ja darum, dass er das den Heiden so dargebracht hat. Wenn wir zu den Korinthern gehen, wie er es da gemacht hat, Und da sehen wir, dass dieses Wort, was er verkündigt hat, wirklich in der Kraft des Geistes Gottes kam. Und guckt mal, in welchen Zusammenhängen. 1. Korinther 2, Vers 5. Damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit beruht, sondern auf Gottes Kraft. Er macht es deutlich, warum seine Botschaft nicht in Überredungskünsten kam. Guckt mal, Vers 1 davor. Das war Vers 5 im gleichen Kapitel, Vers 1. So bin auch ich, meine Brüder, als ich zu euch kam, nicht gekommen, um euch in hervorragender Rede, also hier ist Rhetorik, in einer hervorragenden Rede oder Weisheit, das wäre dann der Inhalt dieser Rede. Das eine wäre die Darbringung und der andere, der Inhalt dieser Rede wäre Weisheit. Also nicht in Rede oder Weisheit das Zeugnis Gottes zu verkündigen. Denn ich habe mir vorgenommen, unter euch nichts anderes zu wissen als nur Jesus Christus, und zwar als Gekreuzigten. Stellt euch das vor, er kommt und verkündigt Jesus Christus. Er legt seine Botschaft auf Jesus Christus, und zwar auf dem Gekreuzigten. Heute klingt das nicht viel. Also heute sagt das nicht direkt so viel aus. Aber in der damaligen Zeit, Jesus Christus als Gekreuzigten, waren sofort zwei Tatsachen, die im Raum standen. Ein Gekreuzigter war ein Verbrecher, war ein Gesetzeswidriger. Ein Gekreuzigter war ein Nichtsnutz. Auf der anderen Seite war ein Gekreuzigter ein Schwacher, einer, der sich hat fangen lassen. Und stellt euch vor, Paulus verkündigt einen Gott, der sich fangen lässt von Menschen, die im Garten Gethsemane mit Stöcken und paar Schwerter zu ihm kommen. Und ein Gott lässt sich fangen von diesen Menschen. Dann lässt sich dieser Gott dort zur Schau stellen vor den Priestern und sich anspucken und sogar ins Gesicht hauen. Dann lässt dieser Gott sich vor dem nächsten Richter führen, einfach so. Und er steht da und zum Schluss lässt dieser Gott, den er verkündigt, der Gekreuzigte, sich Nägel durch die Hände und Füße jagen. Stellt euch vor, diese Botschaft von Paulus, er verkündigt ihn als Gekreuzigten. Er verkündigt, der Inhalt seiner Verkündigung ist ein gekreuzigter Gott. Und jetzt Vers 3 im gleichen Text weiter. Und ich war in Schwachheit und mit viel Furcht und Zittern bei euch. Und meine Rede und meine Verkündigung bestand nicht in überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft. Menschlich gesehen auf diese Botschaft, stellt euch vor, der Inhalt der Botschaft ist der Gekreuzigte. Miserabel. Der Inhalt der Botschaft, miserabel. Dann selbst der Botschafter selber, Vers 3. Und ich war in Schwachheit und mit viel Furcht und Zittern bei euch. Also der Inhalt der Botschaft, miserabel. Der Botschafter, miserabel. Der Inhalt der Botschaft, heißt es hier, besteht nicht in überredenden Worten menschlicher Weisheit. Auch der Inhalt der Botschaft, da war nichts so, wow, Mensch, also Weisheit, Logik, Verständnis, boah, war nicht drin. Also menschlich gesehen, der Inhalt, der Botschafter und die Darbringung, untauglich. Warum macht Gott das? Das ist doch ein Witz. Warum bringt Gott nicht einen da, der diese Botschaft und den Inhalt doch schmackhaft macht, den Inhalt doch aufpäppelt? Es ist doch viel mehr dahinter. Und im gleichen Brief beantwortet Paulus, warum diese Botschaft, die hier in der Kraft Gottes bezeichnet wird, diese Botschaft kommt in der Kraft Gottes. Es ist menschlich gesehen, ist es nichts Attraktives. Warum ist sie in der Kraft Gottes? Warum wird sie so in einem miserablen Zustand dargebracht? Guckt mal, Kapitel 1, Vers 17. Denn Christus hat mich nicht gesandt zu taufen, sondern das Evangelium zu verkündigen. Das Evangelium zu verkündigen, und zwar nicht in Redeweisheit. Warum? Damit nicht das Kreuz des Christus entkräftigt würde. Warum nicht in Redeweisheit? Weil die beste Rhetorik, die beste Weisheit der Menschen würde das Kreuz des Christus trüben. Es würde den Menschen mehr in den Mittelpunkt stellen, anstatt den, der am Kreuz hängt. Damit die Botschaft des Kreuzes, damit Christus nicht aus dem Mittelpunkt gerät. Das ist der erste Grund, warum diese Botschaft so dargebracht wurde. Als zweiten Grund finden wir, es ist ein Gericht für die Stolzen, wegen dem Gericht für die Stolzen. Es heißt nämlich im Kapitel 1, Vers 19, denn es steht geschrieben, ich will zunichte machen die Weisheit der Weisen und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Denn es steht geschrieben, ich will zunichte machen die Weisheit der Weisen und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Und jetzt möchte ich auch den nächsten Vers auch nochmal lesen, wenn ihr einfach ein bisschen weiter blättert. Das wäre dann Vers 20. Nein, Vers 25. Nur Vers 25. Denn das Törichte Gottes ist weiser als die Menschen und das Schwache Gottes ist stärker als die Menschen. Gott bringt seine Botschaft aus menschlicher Sicht deswegen in so einem miserablen Zustand, weil es um Gericht geht den Weisen gegenüber. Ich will zunichte machen die Weisheit der Weisen und den Verstand der Verständigen will ich verfinstern. Warum durch Vers 25? Denn das Törichte Gottes ist weiser als die Menschen und das Schwache Gottes ist stärker als die Menschen. Wenn der Mensch auf den gekreuzigten Christus guckt, so ist das für ihn Torheit. Ein Gott, den man umbringen kann, den man ans Kreuz nageln kann, den man verspotten kann, den man einfach ergreifen kann, ist dummes Zeug. Also für den Weisen, für den Verständigen ist das Torheit. Wenn ihr aber betrachtet Gott, wo er am niedrigsten ist, wo sich Gott am tiefsten erniedrigt, am Kreuz, so ist das noch zigmal größer als die größte Weisheit der Menschen. Hier am Kreuz hat sich Gott am tiefsten erniedrigt. Und Paulus sagt, wisst ihr was? Das Schwächste Gottes ist stärker, als die Menschen sind. Das Niedrigste Gottes ist größer, als was die Menschen wissen und verstehen. Und wisst ihr was? Ich habe extra so eine Torheit gepredigt, jetzt einfach nur aus Gottes Perspektive gesprochen, damit es als Torheit für die Weisen gilt, zu ihrem Gericht. Weil die Weisen das für Torheit ansehen. Und das ist für ihr Gericht. Aus diesem Grund hat Gott es gewählt. Damit sich die Weisen in der Torheit, in der wirklichen, der Gottestorheit wiederfinden. Ich will zunichte machen die Weisheit dieser Welt. Und als drittes, warum Gott dieses kraftvolle Evangelium so präsentiert hat, ist Vers 29 im gleichen Kapitel, damit sich vor ihm kein Fleisch rühmt. Damit sich vor ihm kein Fleisch rühmt. Deswegen ist die Kraft im Evangelium Gottes, die Kraft in Christus Jesus, im Gekreuzigten, das für die Menschen, für die Weisen dieser Zeit und in allen Zeiten eine Torheit gewesen ist. Für die Gläubigen, aber für die Geretteten ist es Gottes Kraft, damit sich niemand rühmt. Und wisst ihr, Paulus gibt sofort den nächsten Vers hinterher, damit der Gläubige nicht auf die Idee kommt, oh, ich könnte mich jetzt ja rühmen, weil ich bin ja jetzt in Christus Jesus, ich habe ja das erlangt, oder ich war so weise, ich habe ja Christus gesucht, ich habe ja ihn anerkannt, ich habe ja ihn aufgenommen, ich habe ja mein Herz ihm geöffnet. Es war ja mein Schritt. Das Evangelium ist so gepredigt, damit sich niemand vor Gott rühme. Und gleich Vers 30, durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus. Ihr lieben Kinder Gottes, wenn in euch Hochmut hochkommt, gleich der nächste Vers. Warum seid ihr in Christus Jesus? Warum seid ihr Kinder Gottes? Warum seid ihr gerettet? Durch ihn seid ihr in Christus. Durch Gott seid ihr in Christus Jesus. Das ist das Wirken Gottes, das Ziehen des Vaters eines Sünders, das Überwältigen eines Sünders, wo Gott einen Menschen überwältigt und ihn in Christus Jesus hineinplatziert. Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus. Unmöglich könnte der Vers 17 so übersetzt werden, wie es leider in der Schlachter und in vielen anderen übersetzt wurde. Ich habe also Grund zum Rühmen vor Gott. Der ganze Kontext zeigt auf, wie Gott das Werkzeug zubereitet hat und so wie Gott das Werkzeug geführt und gelenkt hat, geht einzig und allein dahin, ich habe mich der Sache Gottes zu rühmen, was Gott gemacht hat, wie Gott gewirkt hat, wie er das ausgerüstet hat und wie er es geführt hat. Und lasst uns ihm dafür danken, dass Gott uns nicht dem Zufall überlassen hat, dass Gott durch seinen Heiligen Geist in uns wirkt und uns korrigiert und uns auf die richtige Bahn führt. Und wenn wir gefehlt haben, wenn wir gesündigt haben, so ist es der Geist Gottes, der uns korrigiert. Das ist Vers 18, denn ich würde nicht wagen, von irgendetwas zu reden, das nicht Christus durch mich gewirkt hat, um die Heiden zum Gehorsam zu bringen. Gott rechtfertigt niemand, den er nicht auch heiligt. Der Gehorsam der Heiden, unser Gehorsam zu Gott, das ist das ganze Evangelium. Er rettet und er bringt zum Gehorsam. Darin arbeitet sein Geist in uns. Und dafür sollten wir ihm danken. Lasst uns beten.